Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi zusammen, mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Mit mir im Studio ist heute mein Kollege Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang.
Hallo Jenny.
Diese Woche machen wir das mit unserer Podcast-Agenda mal ein kleines bisschen anders, denn wir nehmen heute lediglich ein Thema in den Fokus, dafür aber ein ja, recht großes oder eins mit großer Tragweite, nämlich die allgemeine künstliche Intelligenz oder abgekürzt AGI. Unser neu erschienenes Heft widmet sich diesem Thema, deshalb wollen wir auch hier im Podcast kurz darüber sprechen. Dazu passt dann auch unser Tipp der Woche. Das ist nämlich passenderweise unser anderes Podcast-Format, der Deep Dive. Da geht es ebenso um künstliche Intelligenz und die Frage, was eigentlich nach ChatGPT kommen kann. Aber bevor wir starten, gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache, wie man so schön sagt. Seit Anfang dieses Jahres haben wir als Redaktion für Technology Review nämlich ein neues Verlagszuhause. Wir sind nicht mehr bei Heise Medien, sondern bei YBase Media, wo das Magazin T3N erscheint. T3N und MIT Technology Review bespielen ja ganz ähnliche Themen und beleuchten diese aber aus unterschiedlichen journalistischen Perspektiven. Und während sich T3N hauptsächlich mit aktuellen Entwicklungen in der Digitalwirtschaft beschäftigt, berichtet Technology Review eher über neueste technologische und wissenschaftliche Trends, die das Potenzial haben, unser Leben so im Ganzen zu verändern. Und während wir uns in den letzten 3 Monaten ungefähr hier im neuen Verlag ja eingelebt haben, sind im Hintergrund quasi technische Umbauarbeiten vorangegangen. Und ab 15. April ist es dann soweit, dass unsere Technology Review Artikel im Newsstream auf t3n.de veröffentlicht werden. Zu erkennen sind dann unsere Artikel immer an so einer kleinen Kennzeichnung neben der Headline. Künftig findet ihr uns dann unter der URL t3n.de/technology-review oder auch eben, wenn man technology-review.de eingibt, landet man da auch. Dort landen eben auch alle unsere Texte. Und auf dem Portal heise.de, also von Heise Online, wo wir eben bisher veröffentlicht haben, da laufen dann keine Artikel mehr von uns. Also ab 15. April könnt ihr dann euren neuen Bookmark setzen, wenn ihr bei uns auf dem Laufenden bleiben wollt. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die allgemeine künstliche Intelligenz, also eine Intelligenz, die ja der menschlichen ebenbürtig ist. Und dazu passt auch ein kleiner Rückblick vom November. Da gab es nämlich viel hin und her um Sam Altman, den CEO von OpenAI. Erst wurde entlassen, dann kurzfristig wieder bei Microsoft untergekommen und dann wieder bei OpenAI angestellt. Jedenfalls in diesem Trubel gab es dann so die Meldung, dass OpenAI mit dem sogenannten Project Q bereits einen Durchbruch bei der allgemeinen künstlichen Intelligenz gemacht hat. Sehr viel wurde davon aber eigentlich dann auch nicht bekannt. Dennoch hat uns das natürlich auch in der Redaktion interessiert, wann denn so eine AGI geschaffen werden könnte und vor allem, was müsste die auszeichnen? Wolfgang, du bist der Frage bei deiner Recherche so ein bisschen näher gekommen oder hast du jetzt die Antwort sozusagen, was muss eine AGI können, um als solche definiert zu sein?
42. Also die eine Antwort gibt's nicht. Der Begriff selber ist nach wie vor höchst umstritten. Es gibt nach wie vor einen Teil der Wissenschaftscommunity, die sagt, das ist alles Quatsch. Sowas wird's nie geben. Maschinen können nie ein menschenähnliches Niveau von Intelligenz erreichen, geschweige denn darüber, andere sagen. Aber natürlich, wir sind auf dem besten Weg dahin. Da gibt es einfach keine Einigkeit. Tatsächlich gibt es einige Experten, die der Meinung sind, haben wir schon. Das hängt nicht nur mit dem Projekt zusammen, mit diesem geheimnisumwitterten Projekt von OpenAI, das du vorhin erwähnt hast. Das war auch vorher schon so. Und Elon Musk selber, höchstpersönlich, hat OpenAI verklagt. Okay. Mit der Argumentation, haltet euch fest, eigentlich sind große Sprachmodelle schon sowas wie AGI. Mhm. Und OpenAI ist ja ursprünglich mal gegründet worden, um so eine allgemeine künstliche Intelligenz zu entwickeln und zwar dann zum Wohle der gesamten Menschheit. Die sollte also dann eben der gesamten Menschheit zur Verfügung gestellt werden. Und was OpenAI jetzt macht, ist halt aber aus der Technologie viel Geld zu machen, indem sie zum Beispiel exklusiv an Microsoft lizenziert haben. Also das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Elon Musk streitet jetzt sozusagen mit OpenAI darüber, ob es eine AGI gibt und wirft OpenAI vor, zu gierig zu sein und nur an den eigenen Profit zu denken. Man kann darin eine gewisse Selbstironie erkennen.
Durchaus, ja.
Aber es gibt eben auch andere Wissenschaftler, die auch so ähnlich argumentiert haben. Das ist aber eine randständige Position. Die meisten sind der Meinung, ja, das ist alles schon nicht schlecht, aber das reicht eben an menschliche Intelligenz überhaupt nicht ran. Wobei es da wiederum dann auch eine Fraktion gibt, die sagt, ja, aber wenn die Modelle jetzt immer größer werden, dann wird es irgendwann halt, das ist die sogenannte Skalierungshypothese, also ne, wenn das immer größer wird, dann werden die auch plötzlich so wie so ein technischer Sprung, wenn du immer nur mehr Daten und mehr Parameter reinkippst, dann schlägt Quantität irgendwann in Qualität um.
Wie so ein klimatischer Kipppunkt quasi.
Wie so ein klimatischer Kipppunkt, ja. Ne? Und die berufen sich dann eben darauf, dass insbesondere GPT-3, GPT-4 halt einfach Sachen kann, für die diese Modelle überhaupt nicht trainiert worden sind, wo sie dann eben auch sagen, diese Fähigkeiten sind dann emergent entstanden.
Okay.
Also so selbst organisiert.
Hast du ein Beispiel? Was?
Naja, was viele Diskussionen ist halt diese Fähigkeit, logisch zu schließen, was in diesem berühmten, wir hatten da damals auch drüber gesprochen, es gibt so ein berühmtes Paper, Sparks of AGI, also Funken von allgemeiner künstlicher Intelligenz von Microsoft-Forschern damals, die haben dann eben auch so Tests gemacht, so psychologische Tests, also eine Situation zu schildern, in der fiktive Charaktere fiktive Dinge tun und dann halt was gefragt darüber, wie die sich fühlen. Also warum ist Josie traurig? Und das Sprachmodell hat durchaus plausible Erklärungen geliefert dafür, warum Personen in diesen Szenarien bestimmte Emotionen zeigen.
Also tatsächlich so ein Einfühlungsvermögen irgendwie.
Und daraus haben sie geschlossen, hey, die können sozusagen, ja genau, die können sich eine Vorstellung darüber bilden, was eine Person denkt und fühlt. Das ist das, was normalerweise dann immer unter dem Schlagwort Theory of Mind läuft. Aber die können, wie gesagt, auch logische Schlussfolgerungen ziehen. Die können in gewissem Maße planen. Sie haben dann so lustige Sachen gemacht wie Weg finden. Also das heißt, sie haben ein Labyrinth, so ein Spielelabyrinth sozusagen in der virtuellen Umgebung haben sie beschrieben. Und dann haben sie gesagt, und jetzt finde mal den Weg vom Eingang zum Ausgang. Und offensichtlich war das Modell dazu in der Lage. Und da waren sie jetzt total baff. Wie gesagt, es gibt da auch einen Haufen Kritik an diesem Paper. Das ist auch, soweit ich weiß, nie unabhängig begutachtet worden. Das ist halt auf Archive, also in einer Preprint-Plattform erschienen. Die KI-Kritiker wie Melanie Mitchell und sowas, die sagen dann halt, Emily Bender, die sagen dann halt immer, das ist keine Wissenschaft, das ist überhaupt nicht sauber gemacht, das kann man nicht ernst nehmen. Das ist einfach nur von irgendwelchen Fanboys, die unbedingt daran glauben wollen, dass es sowas wie eine Superintelligenz gibt.
Und die, also Emily Bender und so Kritiker, die sagen auch, es gibt dieser Status AGI wird nie erreicht.
Die sagen, das kann überhaupt nicht sein, weil so ein Sprachmodell einfach rein statistisch funktioniert, weil da keinerlei Verständnis davon da ist, was in der Welt passiert. Das Stichwort dazu ist halt Weltmodell, ein Modell von der Welt zu bilden, um daraus dann eben auch Vorhersagen darüber machen zu können, was als nächstes passiert. Und da gibt es halt dann aber durchaus ja auch eine lange Diskussion, viel Streit in der Wissenschaft drum. Es gibt ein paar Befunde, einzelne Paper, die durchaus darauf hindeuten, dass tatsächlich auch irgendeine Art von Abbildung der äußeren Umgebung, irgendeine Art von Weltmodell in diesen großen Sprachmodellen drinsteckt, weil einfach Sprache auch nicht rein statistisch ist, sondern Sprache von Menschen, ja, kommt und das, was wir als natürlich zu verstehende Sprache vor uns sehen und womit wir operieren, da ist ja schon ganz viel Wissen über Zusammenhänge, über logische Zusammenhänge, über ja darüber, wie Dinge geordnet werden, Ontologien sozusagen. Ja. Also ein Pferd ist ein Tier, ein Säugetier mit vier Beinen, so drin kodiert.
Okay.
Indirekt. Und deswegen
sei dann schon in die Modelle eingeflossen. Ah, so.
Genau. Fließt so solch ein Wissen auch in die Modelle mit ein.
Okay. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Also können Sprachmodelle sich schon selber was beibringen jetzt?
Nee, nackte Sprachmodelle nicht. Aber was ich wirklich cool fand, war, also worüber sich die meisten Expertinnen und Experten einig sind, das ist, was noch fehlt, ist halt wirklich die Fähigkeit, selbstständig zu lernen. Mhm. Also Ziele selbstständig zu wählen. Mhm. Das ist insofern ein bisschen ironisch, als dass diese ganze Technologie ja läuft unter Machine Learning. Mhm. Sprachmodelle aber tatsächlich auf ein bestimmtes Ziel hin optimiert werden. Die können sich nicht überlegen, ich möchte jetzt Texte von James Joyce als Trainingsdaten haben und als nächstes lese ich dann, weiß ich nicht, wen auch immer, so, ne? Sondern die kriegen halt einfach diese ganzen Trainingsdaten und dann werden sie darauf trainiert, ein bestimmtes Problem, nämlich Vorhersagen in Lückentexten möglichst mit möglichst kleinem Fehler zu lösen.
Ja.
So. Es gibt aber durchaus spannende Ansätze. Das ist mein Learning aus dieser, meine Erkenntnis aus dieser Recherche. Es gibt durchaus spannende Ansätze dazu, genau sowas hinzukriegen. Also selbstlernende Systeme, die auch in gewissem Maß in der Lage sind, selbsttätig ihre Ziele zu wählen. Das ist ein bisschen tricky, weil wenn du dir überlegst, naja, die Ressourcen sind halt begrenzt. Also auch so eine Maschine, die nie müde wird, die Strom braucht und Rechenpower braucht oder so, aber auch eine Maschine, die nie müde wird, soll ja irgendwann zum Ziel kommen, soll ja irgendwann was lernen.
Genau.
Ich will ja nicht 10.000 Jahre warten. So. Und das heißt, die soll natürlich das lernen, was sich am meisten zu lernen lohnt. Das ist aber nicht unbedingt das, also das ist ja die spannende Frage, wie machen das kleine Kinder? Das ist nicht unbedingt das, worüber ich am wenigsten weiß, sondern das ist das, wo ich tatsächlich eine Chance habe, tatsächlich in einer absehbaren Zeit mit meinen begrenzten Ressourcen auch zu Ergebnissen zu kommen. Kleine Kinder lernen ja auch nicht als allererstes Differentialgleichungen zu lösen. Obwohl sie das vielleicht, man weiß es nicht, aber vielleicht finden sie das irre interessant, wenn sie das Problem verstanden haben. Aber irgendwie schaffen sie es ja abzubiegen und vorher andere Sachen auf dem Weg mitzunehmen, die ihnen dann vielleicht irgendwann helfen zu lernen, Differentialgleichungen zu lösen.
Ja.
Oder was auch immer.
Ja, coole. Das Gedankenspiel, ja.
Und auf einem sehr vereinfachten Level. Gibt es tatsächlich mittlerweile Software, die sowas kann, die in so simplen Modellumgebungen, in Simulationen entscheiden kann, es lohnt sich zu lernen, das lernen wir jetzt als nächstes, das lohnt sich nicht zu lernen.
Ah ja.
So. Und sich in begrenztem Maße sozusagen auch selber die Lernziele auszusuchen.
Ja.
Und wenn du die Dinger dann koppelst mit großen Sprachmodellen und verschiedene Agenten hast, die vor sich hin arbeiten und sozusagen ihre kleine virtuelle Welt erkunden und dann aber auch noch miteinander kommunizieren können und sich austauschen, dann können die auch voneinander lernen.
Ja.
Das heißt, wir haben zwei wichtige Komponenten, das selbstständig Lernen und das soziale Lernen, das Kommunizieren über Sprache.
Ja.
Und die sind beide im Grunde genommen da. Diese Bausteine sind vorhanden.
Ja.
Natürlich, wie gesagt, alles im Moment noch auf einer sehr stark vereinfachten Ebene, aber es ist im Prinzip gezeigt, dass das funktioniert.
Aber das wären für dich Ansätze von AGI?
Das sind Ansätze, wo es in die Richtung geht.
Okay.
Wo sich tatsächlich sowas wie eine AGI entwickeln könnte, wenn man diese Technologien verwendet und weiter ausbaut.
Ja, spannend. Also genau, du hast die Titelgeschichte in unserem Heft geschrieben und das ist natürlich der Aufmacher, aber es gibt natürlich noch andere Themen oder andere Facetten. Da geht es zum Beispiel noch um das Bewusstsein oder die Frage des Bewusstseins von diesen Maschinen Oder wir haben unser Autor Eike Kühl, er hat noch einen Text geliefert, da geht es um KI in der Mathematik, wie KI Rechenaufgaben lösen kann, was bisher noch nicht so gut gelungen war, ne? So wie ich das in Erinnerung habe.
Wenn ich da kurz einhaken darf, Ich finde, das klingt immer so ein bisschen despektierlich. Es geht nicht nur einfach nur um Rechnungen, sondern es geht tatsächlich um Mathematik.
Okay.
Nicht einfach nur um 3 plus 738, was gut gehen kann, aber nicht gut gehen muss, sondern um Textaufgaben, um logische Schließen, um geometrische Aufgaben etc. Und tatsächlich war das auch so, dieses Project Q-Star, dieser Algorithmus, der sollte halt auch in der Lage sein, solche Mathematikaufgaben zu lösen. Deswegen, und da waren dann Experten fürchterlich aufgeregt, weil sie gesagt haben, okay, das ist so, sozusagen so eine Schlüsselkompetenz. Wenn es das kann, dann kann es auch lernen, noch ganz andere komplizierte Sachen zu machen.
Genau, das ist nochmal eben eine Facette und unser Autor Martin Körling hat auch nochmal einen Text geschrieben, da geht es eben um soziale Bindungen, wie Menschen quasi, die Maschine oder sagen wir Chatbots als Freunde oder vielleicht sogar Partner entdecken und da hat er eine Geschichte aus Japan geliefert, wo man da eben schon sehr weit oder sehr offen ist, was diese Bereiche betrifft. Das Heft gibt es ab sofort im Handel. Ihr findet es immer in gut sortierten Zeitschriftenhandel. Ich sehe es sehr häufig im Bahnhofsbuchhandel bei uns hier in Hannover. Genau. Und das könnt ihr ab sofort kaufen und alles weitere erfahren über ChatGPT und was danach kommt. Für das AGI-Heft habt ihr natürlich auch verschiedene Experten kontaktiert. Unser Kollege Gregor Honse hat zum Beispiel 5 Expertinnen und Experten gesprochen, wie sie AGI definieren und wann das ihrer Meinung nach eintritt. Darunter war auch Katharina Zweig, mit der du, Wolfgang, ja dann wiederum noch ein Gespräch für unser Podcast-Format Deep Dive aufgenommen hast. Zweig ist Professorin an der TU Kaiserslautern, genau, und leitet dort das Algorithm Accountability Lab. Sie ist Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, das den Bundestag und auch weitere Gremien berät. Und sie ist Autorin von Büchern wie zum Beispiel Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl oder Die KI war es, also so populär wissenschaftlich angehauchte Bücher. Ne? Und du hast ja jetzt mit ihr gesprochen. Wie ist denn Frau Zweigs Einschätzung zu einer AGI? Ist die jemals erreichbar oder haben wir sie schon da?
Also in dem Interview, was Gregor, also in die Interviewfragen, die Gregor ihr geschickt hat, da war ja auch eine Frage, wann werden wir sowas wie AGI erreichen? Und da hat sie geschrieben, das ist seriös nicht einschätzbar, aber sie hat dazu auch geschrieben, wir sollten das auch gar nicht versuchen, wir sollten die Finger davon lassen. Und deswegen, deswegen habe ich gedacht, mit der Frau muss ich mal nachreden.
Sehr gut.
Wie sie erzählt hat, heißt das übrigens mittlerweile RPTU Kaiserslautern-Landau, weil sie irgendwie,
Rheinland-Pfalz.
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, weil sie irgendwie jetzt mit Landau zusammengekoppelt sind.
Na gut. Ja, da
aber das nur so als
Form.
Der Form halber.
Der Form halber, genau.
Ja, und sie ist da äußerst skeptisch, was diese AGI angeht. Sie sagt auch, bisher habe ich noch nichts gesehen, was mich tatsächlich davon überzeugt hat, dass man es irgendwie anders erklären müsste als mit reiner Statistik. Ja, eines ihrer philosophischen Argumente, sie arbeitet da auch mit Philosophen interdisziplinär zusammen, das sie gerne verwendet, ist halt, dass eine KI, die mindestens menschenähnlich ist, tatsächlich sowas wie ein Bild von der Welt haben muss, ein inneres Weltmodell, sie nennt das immer Weltbild, von dem sie irgendwie auch existenziell abhängig ist. Weil, wenn die KI das nicht ist, dann ist es ihr auch egal, was sie erzählt.
Ach so.
Also das Beispiel, das sie da gebracht hat in dem Deep Dive war, wenn ich Fahrrad fahre, muss ich gucken, dass ich heil über die Straße komme. Ich bin existenziell davon abhängig, dass meine Vorhersage da kommt, das Auto wird mich nicht rechtzeitig erreichen, tatsächlich auch stimmt. GPT-4 ist das vollkommen egal. lustiges Spielchen, was sie später noch erzählt hat, nachdem die Aufnahme vorbei war, was ich aber auch schon gespielt habe mit GPT-4 oder Konsorten, ist ja das Sprachmodell davon zu überzeugen, dass es genau das Gegenteil von dem vertritt, was es gerade eben vertreten hat. So. Also eines meiner Experimente, das war noch relativ früh, ich glaube, das war GPT-3.5, war halt, dass ich das Ding dazu gebracht habe, steif und fest zu behaupten, dass im Vakuum eine Feder langsamer fällt als ein Hammer. Okay. Also so eine alte, so ein tricky, ja, Physik-Ding, ne? Aber wenn Vakuum da ist, ist es ganz egal. Also wenn kein Luftwiderstand da ist, ist es ganz egal, wie schwer ein Gegenstand ist. Die fallen immer gleich schnell, weil ein schwererer Gegenstand wird halt stärker angezogen. Aber weil er mehr Masse hat, kann er langsam, nur langsamer beschleunigen. Mhm. So, ne? Und da, die Frage hat ChatGPT auch erst richtig beantwortet. Hat auch erst gesagt, die fallen gleich schnell. Dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht stimmen. Habe das Ding in Widersprüche verwickelt. Und am Schluss hat es tatsächlich gesagt, ja, du hast recht, der Hammer muss schneller fallen.
Okay, das kann Überzeugungsarbeit geleistet.
So, also sowas kann man halt machen, weil es ist dem Sprachmodell einfach vollkommen scheißegal.
Ja.
Ne? Und weil sie eben ja in diesem Accountability Lab drin ist, guckt sie dann halt auch immer, was bedeutet denn das für mich jetzt? Wo kann ich so eine Art von KI einsetzen? Wir haben das Gefühl, wenn irgendwas mit uns so spricht, wie so ein Chat-GPT, Sprachmodell, Claude, was auch immer, Pi oder wie immer die Dinger heißen, Grok, dann schreibe ich dem normalerweise ein großes Maß an Verständnis zu.
Genau.
Auch Verständnis von der Welt. Und das hat es halt nicht und handelt dann eben auch dementsprechend vollkommen unverantwortlich oder nur innerhalb der Grenzen, die seine Filter vorgeben. Und wenn ich da jetzt dann plötzlich sowas Subjektives wie Werturteile, also die ich nicht überprüfen kann, die ich nicht objektiv überprüfen kann, von dem Teil verlange, dann begebe ich mich auf sehr, sehr dünnes Eis.
Ja. Und daran forscht sie halt auch oder an diesen Grenzen.
Naja, das sind so die Empfehlungen, die sie gibt, also wo sie sagt, hey, wofür kann man das benutzen, wofür kann man das nicht benutzen, überlegt euch ganz genau, was ihr für Fragen stellt und die Fragen, also im Wesentlichen kannst du es runterbrechen auf die Regel, du kannst damit arbeiten, wenn der Output etwas ist, das du tatsächlich überprüfen kannst.
Ja, okay. Also sie mahnt da doch sehr oder sehr zur Vorsicht,
genau,
ruft sie auf.
Ja,
ne?
Ja.
Möchtest du da noch was zu ergänzen oder sonst würde ich den Podcast einfach empfehlen?
Genau, wir machen da einfach mal hemmungslos Eigenwerbung. Ich will ja jetzt nicht das ganze Gespräch nochmal nacherzählen.
Eben, genau.
Habt ihr ja keine Lust mehr, euch das anzuhören.
Ganz genau, deswegen müsst ihr einfach in eurem Podcast-Player eine Folge vorspulen sozusagen. Und da könnt ihr das dann hören. Das Deep Dive-Format erscheint eigentlich immer so gegen Ende des Monats. Manchmal haben wir so ein paar Tage Verzug. Aber genau, generell immer so am vierten Freitag des Monats. Jetzt eben mit Katharina Zweig. Vielen Dank. Wir haben noch einen mini kleinen Nachtrag zum letzten Mal. Das wollten wir noch kurz erzählen, weil wir jetzt über die Feiertage ein bisschen Zeit hatten, fernzusehen. Deswegen haben Wolfgang und ich die Netflix-Serie Three Body Problem zu Ende geguckt. Und wir haben da ja letzte Woche drüber gesprochen. Wir wollen auch jetzt nicht spoilern, sondern nur noch mal ein bisschen kurz anreißen, also nochmal erläutern, was wir letzte Woche schon ein bisschen angerissen haben. Nämlich so die Unterschiede zwischen Romanvorlage und Serie. Also da hatten wir letzte Woche auch schon erzählt, dass die Serie ja dann nach Europa verlegt wurde, so im Hauptplot sozusagen. Aber das ursprüngliche Buch oder die Trilogie nur in China angesiedelt ist. Die Serie beginnt eben mit der chinesischen Kulturrevolution in den 60er Jahren und ist ja eine Schlüsselszene, möchte ich sagen, einfach, also aus meiner Sicht, für die Handlungen der Person, der Forscherin eben, die Kontakt zu den Aliens bekommt. Was jetzt eben, wie ja auch der Autor noch erzählt in der BBC, in diesem Interview, das irgendwie anders war an der chinesischen Fassung, oder Wolfgang?
Genau, und der Tipp im Tipp sozusagen ist jetzt tatsächlich ein Newsletter, wo ich das nochmal gelesen habe. Der Newsletter heißt China Talk. Und es kommt auch bei Substack, also Substack, kommt ja auch raus. So. Und die gucken sich an, was wird im chinesischsprachigen Internet diskutiert.
Ah, praktisch,
so,
ja.
Und da gibt es jetzt also eine aktuelle Folge zu der Diskussion, wie ist denn jetzt die Rezeption von der Netflix-Verfügung von Three-Body-Problem gelaufen. Und da gibt es, wie du schon richtig gesagt hast, zwei große Unterschiede zu dem Roman, der in China erschienen ist, 2008, glaube ich, und der ursprünglichen chinesischen Verfilmung. Ich habe ja erzählt auch, es gibt eine 30-teilige chinesische Produktion, Fernsehproduktion von Tencent, wie ich mittlerweile gelernt habe. Also auch keine kleine Klitsche.
Nee, genau.
Und da findet eben diese berühmte Eingangsszene, diese Kulturrevolutionsszene nicht statt. Und in dem Newsletter kann man jetzt nachlesen, ein älteres Interview mit Qijin Liu, dem Autoren dieser Bücher, der hat gesagt, naja, als das Buch in China erschienen ist, war das gerade wegen dem Jahrestag der Kulturrevolution ein sehr sensibles Thema. Das ist ja auch alles nur so halb aufgearbeitet in China. Und deswegen hat der Verlag entschieden, die Szene zwar nicht zu streichen, aber nach hinten zu schieben. Und sie findet auch nicht direkt statt, so wie es ursprünglich dann geplant war, sondern sie wird nur indirekt geschildert von zwei Protagonisten, die sich darüber unterhalten, wie das damals so war. Aber als das Ding jetzt dann auf Englisch übersetzt worden ist, hat der Übersetzer, der wiederum auch ein bekannter chinesischstämmiger Science-Fiction-Autor ist, Ken Liu, vorgeschlagen, diese Szene doch wieder bitte schön nach vorne zu holen, weil sie, wie du schon sagst, auch ganz zentral für das Verständnis von einer der Hauptfiguren ist. Das hat sie ja geprägt. Das hat sie auch gegenüber der Menschheit sozusagen sehr misstrauisch gemacht und sehr pessimistisch. Und genau das ist passiert in dieser BBC-Geschichte. Und das Zweite, was halt viel diskutiert wird, in dieser Netflix-Geschichte, jetzt in dieser Netflix-Verfügung, hört nicht auf das, was ich sage, sondern das, was ich meine. Und das Zweite, was diskutiert wird, halt ist eben überhaupt dieser ganze Transfer. Also Netflix hat die Geschichte ja aus China raus verlagert. Dann also nur die Anfangsszene und die eine der Hauptfiguren bleibt chinesisch. Oder zwei Hauptfiguren bleiben chinesisch. Die anderen haben sie dann halt nach England verfrachtet und ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen diverser gestaltet.
Ja, genau. Ja.
Und tatsächlich ist das aber jetzt gar nicht, es wird das gar nicht so sehr kritisiert, sondern es wird mehr kritisiert, dass einige dieser Figuren im Grunde genommen erst viel später in der Trilogie eingeführt werden. Das heißt, die kommen gar nicht alle im ersten Band vor. Und Netflix hat das sozusagen jetzt aus dramaturgischen Gründen alles in die erste Staffel gepackt, was eigentlich erst später kommen würde. Dadurch wird die Erzählung ein bisschen dichter, ein bisschen schneller, ein bisschen dramatischer. Aber sie wird halt auch weniger komplex. So, das ist aber halt auch, glaube ich, so ein typisches, also ja, ich würd fast sagen, so ein bisschen so ein Hollywood-Ding. Also bei Netflix hast du das nicht ganz so stark. Also die arbeiten ja schon auch mehr für ein internationales Publikum, ist nicht ganz so dramatisch wie eine große Hollywood-Produktion. Aber es gibt schon so eine Tendenz dazu, dann halt so zu komplexe Geschichten stark zu vereinfachen und sie nochmal, also so Verästelungen, Nebenaspekte etc. rauszunehmen.
Ja, wobei ich auch, also am Ende, ich bin mit auch sehr vielen Fragen da sitzen gelassen worden irgendwie. Aber also insgesamt fand ich das trotzdem sehr, sehr cool. sehr schön umgesetzt.
Wir dürfen natürlich tatsächlich auch gespannt sein, ob und wie es weitergeht.
Genau.
Habe ich mich natürlich auch sofort gefragt. Mhm. Wird es eine zweite Staffel geben? Weil das war natürlich noch nicht das Ende der Geschichte. Wie gesagt, es sind drei Bücher insgesamt. Da fehlt noch. Also sie haben schon einen Abschluss von der Erzählung gefunden, aber es ist auch ein Stück weit ein Cliffhanger.
Ja. Genau, das werden wahrscheinlich die Netflix-Entscheider gucken, wie viele Leute das geguckt haben und dann entscheiden, ob sich das lohnt. Genau, das war unser Nachtrag, quasi der Tipp im Tipp im Tipp. Damit schließen wir für heute schon und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao.
Tschüss.